Wir haben letztes Mal angefangen, uns über Saat und Ernte zu unterhalten und wir haben gesagt, wir gehen das Ganze ganz entspannt an. Wir werden einfach ein paar Sonntage uns Zeit nehmen und gucken, wie weit wir kommen. Ich bin im ersten Gottesdienst schon nicht so weit gekommen und das ist völlig in Ordnung, weil wir ja eine gute Grundlage legen wollen und Gottes Wort hat immer Kraft. Das heißt, es will immer zu uns sprechen. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, dass dieses Thema Saat und Ernte, Säen und Ernten, hat Auswirkungen auf jeden Bereich unseres Lebens. Das heißt, auch wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen unter dem Aspekt Finanzen, heißt das nicht, dass wir da immer nur bleiben müssen. Sondern egal, was wir über dieses Thema lernen, es ist etwas, was wir in jedem, und ich meine wirklich jedem Bereich unseres Lebens anwenden können und anwenden sollen. Das heißt, sehr wichtig, wir haben angefangen mit diesen beiden Versen, 2. Korinther 8 und Vers 9. Da heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und es ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass obwohl er reich war, er um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut, weil er das für uns an unserer Stelle erlitten hat, dass wir darum reich werden können. Und das ist Gnade. Gnade heißt, da ist etwas, was Jesus an unserer Stadt, an unserer Stelle erlitten hat, damit wir den Segen haben können, damit wir es nicht erleiden müssen. Und in der Bibel heißt es, dass er Armut auf sich genommen hat, dass er arm wurde um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich werden. Und wir haben gesagt, hier von den beiden Kapiteln, wo wir lesen werden, 2. Korinther 8 und 9, der Zusammenhang ist tatsächlich die Geldsammlung in der Gemeinde. Das heißt, es geht nicht nur um Finanzen, aber es geht auch um Finanzen. Jesus ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben. Auch finanziell. Es ist Teil davon. Es ist etwas, was Gott für uns möchte. Und wir haben auch gesagt, dass es eben Gnade ist. Es ist aus Gnade. Es ist nicht etwas, was wir uns verdienen können. Manchmal, wenn man so ein paar Prediger sich anguckt, hat man das Gefühl, man kann sich diese Sachen verdienen. Wenn man nur genug das macht, dann wird Gott dich segnen. Wir gehen das Ganze aus einem völlig anderen Blickwinkel an. Nein, weil Gott gut ist, weil Gott uns gesegnet hat, weil seine Gnade in unserem Leben ist, können wir das und das machen. Das ist eine völlig andere Sichtweise. Das heißt, es geht um die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass obwohl er arm wurde, wir durch seine Armut reich werden können. Und wir haben auch gesagt, genauso sehr, wie man sich das nicht verdienen kann, denn Gnade und Verdienst passen nicht zusammen. Gnade und Verdienst passen nicht zusammen. In dem Augenblick, wo du es dir verdienen kannst, ist es nicht mehr Gnade, sondern dann steht es dir rechtmäßig zu. Dein Gehalt ist keine Gnade. Das Gehalt, was du verdienst, ist nicht Gnade. Da war nicht jemand gnädig und hat sich erbarmt, dir was auf dein Konto zu überweisen. Du hast dafür gearbeitet, es war vertraglich festgelegt und du verdienst das. Punkt. Aber Gnade ist genau das Gegenteil. Gnade ist nicht nur, dass wir nicht das bekommen, was wir eigentlich verdienen, sondern Gnade ist, dass wir das bekommen, was wir nicht verdienen. Denn keiner von uns kann sich diese Dinge bei Gott verdienen, so sehr wir versuchen, es zu tun. Und trotzdem sagt Jesus, bin ich gekommen, um euch das zu geben. Preist den Herrn. Das ist seine Gnade und wir können sie uns nicht verdienen. Vor einigen Jahren kam die Diskussion auf bei uns in Deutschland. Es ging um ein RAF, es war glaube ich kein RAF-Terrorist, aber es war so in dieser Zeit. Es ging um jemanden, der das ganze Land in Atem gehalten hat. Das war eine große Sache, die im ganzen Land übertragen wurde. Und kurz nach dieser Übertragung, kurz nach diesem Live-Interview, wurde tatsächlich eine der Geiseln, die sie genommen hatten, erschossen. Und es ging darum, okay, was machen wir jetzt aus dieser Zeit, wo Deutschland so in Angst und Schrecken gelebt hat, dieser verurteilte Mörder, was machen wir jetzt mit dem? Und es wurden Stimmen laut, dass es ein Gnadengesuch gab an den Bundespräsidenten, dass diese Person begnadigt wird. Und dann ging es auf einmal darum, dass die Leute sich überlegt haben, okay, verdient er das überhaupt? Was hat er denn gemacht, dass er das verdient, dass er jetzt rechtzeitig wieder rauskommen kann? Denn eigentlich hat er ja lebenslänglich mit noch zusätzlicher Haft oder Sicherheitsbewahrung, Aufbewahrung, das geht ja gar nicht. Was hat er denn gemacht, wie verdient er das denn? Und tatsächlich saßen die ganzen Juristen in den Talkshows und haben den Leuten erklärt, bei einem Gnadengesuch geht es nicht darum, ob die Person das verdient oder nicht. Wir als Gesellschaft müssen uns entscheiden, ob wir bereit sind, diese Person wieder rauszulassen und zu ertragen. Ob das für uns in Ordnung ist. Aber wir können uns jetzt nicht angucken, hat er alles wieder irgendwie gut gemacht, wie hat er sich verhalten, denn das ist nicht die Grundlage von einem Gnadengesuch, von einer Begnadigung. Begnadigung basiert nicht auf dem, was der Terrorist oder was der Mörder getan hat. Begnadigung basiert auf unserer Entscheidung oder in diesem Fall die Entscheidung des Bundespräsidenten. Und ich fand es ganz faszinierend, weil auf einmal gab es diese Unterhaltung in der Gesellschaft über das, was Gnade ist. Eben genau das. Gnade basiert nicht auf dem, was du tust oder was du leistest. Gnade basiert auf dem, wer Gott ist. Und Gott ist gut. Und Gott ist Liebe. Und er liebt uns bedingungslos. Und weil Jesus gekommen ist, sagt die Bibel, er hat Armut auf sich genommen, damit wir durch seine Gnade reich, durch diese Armut, die er auf sich genommen hat, reich werden können. Und dann haben wir aber auch gesagt letztes Mal, dass wir uns das nicht verdienen können, aber wir müssen uns, und wir haben dann so ein bisschen rumgeeiert mit den Worten, wir müssen es aktivieren. Wir müssen darin wandeln oder wir müssen dementsprechend handeln. Vielleicht als Beispiel, Gott kann die Gefängnistür aufmachen, aber du musst rausgehen. Gott kann die Gefängnistür aufmachen, aber du musst rausgehen und dir eine Arbeit suchen und eine Wohnung. Das erledigt Gott dann nicht für dich. Klar, hilft er dir dabei. Aber das ist eben Gnade. Gnade ist, ich bin bei dir, ich helfe dir, ich mache die Tür auf, aber du musst rausgehen. Du musst nach einer Wohnung gucken. Du musst gucken, wo du arbeitest und wie du das machst. Ich bin bei dir, ich helfe dir, ich segne dich. Aber es gibt etwas, was wir tun müssen, um darin zu wandeln. Wir können nicht einfach im Gefängnis sitzen und uns wundern, warum wir nicht rauskommen. So funktioniert halt bei Gott nicht. Und wir haben halt gesagt, da ist so ein bisschen Unterschied. Und diesen Unterschied haben wir eben gesehen, gerade in diesem Zusammenhang in 2. Korinther 9. Und das war die zweite Stelle, die wir gelesen haben. Ein Kapitel weiter in 2. Korinther 9 ab Vers 6. Immer noch gleicher Zusammenhang, es geht um die Geldsammlung. Und da heißt es, das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Das heißt, wir haben uns das angeguckt und wir haben gesehen, dass diese Gnade, die er uns gibt, diese Gnade, in der wir wandeln, dass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben, dass die an etwas gebunden ist. Wir haben gesagt, Gott möchte, dass wir in Reichtum leben. Und da hat jeder seine eigene Vorstellung. Wir haben gesagt, die biblische Definition von Reichtum ist, du hast alles, was du benötigst und mehr, damit du es genießen kannst und damit du weitergeben kannst. Und hier geht es um diese Gnade, dass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben. Alle Genüge heißt genug in jedem Bereich und mehr. Warum? Damit wir tatsächlich auch in jedes andere Werk geben können. Damit wir, wenn wir Not sehen woanders, wir diejenigen sind, die geben können und nicht nur diejenigen sind, die dann empfangen, weil wir Not haben. Gott möchte uns an diesen Punkt bringen. Und wir haben gesagt, wir haben gesehen in diesem Zusammenhang, wie eng es verbunden ist, im finanziellen Bereich auch, mit Saat und Ernte. Er hat gesagt, ich möchte euch nur sagen, es fängt ganz witzig an. Das Ganze fängt damit an, dass er sagt, es ist ja eigentlich überflüssig, euch darüber zu schreiben. Ich muss euch gar nicht darüber schreiben. Ihr wisst darüber Bescheid. Und weil er ja Prediger ist, kann er sich nicht zusammenreißen. Darum fängt auch Vers 6 an mit, das aber bedenkt. Das Wort bedenkt in meiner Übersetzung, das ist in Klammern, das steht eigentlich gar nicht im Urtext. Er sagt immer, ich brauche darüber gar nicht reden. Ihr wisst ja, wie das geht. Und ich habe auch schon anderen erzählt, wie toll ihr das macht. Und eigentlich seid ihr ganz super. Pause. Das eine aber. So wie Pastoren, wenn sie sagen, wir kommen jetzt zum Schluss. Einen habe ich noch. Aber genauso war Paulus. Und Paulus hat gesagt, das aber will ich sagen. Das ist wichtig. Darum will ich euch ermutigen. Ob ihr das nur wisst oder nicht. Das ist auch der Grund, warum ich ständig immer die gleichen Sachen sage vorm Opfer. Weil mir egal ist, ob ich es wisst oder nicht. Ist es nicht gut, wenn man ermutigt wird und wenn man wieder seinen Glauben dahinter steckt und wenn man weiß, warum man das macht, was man macht? Auf jeden Fall sagt ihr das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Und wir haben angefangen, über dieses Prinzip zu reden. Und wir haben angefangen, darüber zu sprechen, wie wichtig dieses Prinzip eigentlich im Reich Gottes ist. Wir haben Markus 4 aufgeschlagen und wir haben gesehen, dass Jesus dreimal in diesem einen Kapitel, mindestens, je nachdem, wie man zählt, aber dreimal das Reich Gottes vergleicht hat mit einem Samen, der gesät wird. Und einmal, sogar das dritte Mal, hat er überlegt, okay, was für ein Bild kann ich noch benutzen? Was für einen Vergleich kann ich noch anstellen? Womit kann ich das Reich Gottes jetzt noch vergleichen? Steht da richtig, Jesus redet mit sich selbst. Und dann ist das Einzige, was ihm einfällt, ist, es ist wie ein Same. Es ist wie ein Same, wie ein Senfkorn, das gesät wird. Das heißt, wie man es dreht und wendet und betont da immer bestimmte Aspekte und so weiter. Und das ist auch ganz interessant und vielleicht werden wir uns das auch irgendwann mal angucken. Aber auf jeden Fall sagt er, das Reich Gottes ist ein Same. So funktioniert das Reich Gottes. Es ist das Hauptprinzip des Reiches Gottes und übrigens der ganzen Welt. Die ganze Welt basiert auf diesem Prinzip. Und das möchte ich mir mit euch ein bisschen anschauen. Einfach ein bisschen durch die Bibel gehen, ganz grob. Dass wir uns angucken, wie wichtig dieses Prinzip ist, wie fundamental, wie grundlegend das Prinzip von Saat und Ernte ist, sowohl im Geistlichen als auch im Natürlichen. Und wie wichtig es für uns ist, das zu erkennen, das für in unserem Leben zu erkennen und auch anzuwenden. Denn das Prinzip Saat und Ernte funktioniert. Es wirkt. Es ist da. Ob wir es wissen oder nicht. Und es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass es eben in allen Bereichen unseres Lebens wichtig ist, anwendbar ist und tatsächlich auch am Wirken ist. Wir werden immer wieder so ein bisschen auf Geld zurückkommen, auf Finanzen. Aber denkt dran, es ist für jeden Bereich unseres Lebens. Es ist für Beziehungen, es ist für den Job, es ist für selbst im Natürlichen, wenn ihr darüber überlegt, wie ihr Finanzen anlegt, es gilt für alles. Und es ist ein göttliches Prinzip. Und wenn wir göttliche Prinzipien umsetzen, werden wir auch göttliche Resultate erreichen. Amen. Okay, wir sehen überall in der Bibel, dass dieses Prinzip funktioniert und dass dieses Prinzip grundlegend für eigentlich alles ist. Und wir fangen damit an, vielleicht am besten mit dem Anfang. In 1. Mose Kapitel 1. Ganz am Anfang. 1. Mose Kapitel 1. Vers 3. Wir sehen, dass Gott alles schafft. Und wie schafft er die Erde? Es fängt an in Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Wir haben gelesen, dass Jesus das Reich Gottes mit einem Samen verglichen hat. Und die haben ihn gefragt, was bedeutet denn das? Da geht einer und sät Samen. Und Jesus hat es ihnen erklärt und hat gesagt, der Sämann sät das Wort. Worte sind Samen. Dein Wort, das, was du sprichst, ist ein Same, es ist Saat. Es ist etwas, was du säst. Und wir sehen hier, dass durch diese Worte, durch das gleiche Prinzip, Gott die Erde oder hier am Anfang das Licht schafft. Und es geht dann weiter. Das heißt, er schuf das Licht und dann geht es weiter mit Gott. Und Gott sprach und es werde und Gott sprach und es werde und Gott sprach und es werde und es war. Das heißt, Gott nimmt das gleiche Prinzip und schafft sogar die sichtbare Welt. Und wenn ihr euch jetzt nur mal diese zwei Dinge auf der Zunge zergehen lasst, auf der Zunge eurer Ohren. Jesus sagt einmal, lasst dies tief in eure Ohren sinken. Nehmt es auf. Im Grunde, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Denkt darüber nach. Wenn wir das verstehen, dass unsere Worte Samen sind, alleine das. Alleine, wenn wir das verstehen, wie viele Beziehungen hätten wir retten können oder wie viele Beziehungen könnten besser sein oder hätten viel besser sein können, wenn wir verstanden hätten, dass Worte Samen sind. Dass wir etwas säen und was wir säen, werden wir auch ernten. Das alleine hilft uns in so vielen Bereichen unseres Lebens. Und dann sehen wir hier, dass Gott tatsächlich die Erde das Sichtbare, das Licht, was wir sehen, die Erde, schafft durch sein Wort. Die Schöpfung geschah durch sein Wort. Sein Wort war ein Same. Er hat hier die Ernte ein bisschen schneller gehabt, aber auch da hat es insgesamt 6 Tage gedauert, bis er alles zusammen hatte. Aber auch hier sehen wir, dass Gott, dass das Wort Gottes, dass diese geistliche Kraft Auswirkungen auf das Natürliche hat. Alleine das, wenn wir verstehen, dass unsere Worte Samen sind, die wir säen, die im Natürlichen, im Sichtbaren, sichtbare Ergebnisse und Resultate erzielen können, je nachdem, was wir säen, alleine dadurch wird unser Leben doch schon völlig umgekrempelt. Wenn wir auf einmal tatsächlich aufpassen, was wir sagen und wie wir sagen und zu wem wir sagen und wann wir sagen. Wow. Wer von euch wäre gern zu Hause geblieben? Sherwin, Hand runter. Nein, Scherz. Aber wir sehen, dass Gott alles geschaffen hat durch sein Wort. Wir wissen, dass in Johannes 1 heißt es, dass nichts geschaffen wurde ohne sein Wort. Alles wurde geschaffen, indem der Sämann ausgegangen ist und das Wort gesprochen hat. Worte sind Samen. Und genau so wurde die Erde geschaffen. Dann schafft Gott die Erde und es ist alles gut. Es fehlt nur noch der Mensch. Ist euch mal aufgefallen, dass erst als Adam und Eva, als beide Menschen auf der Erde waren, erst dann hat Gott gesagt, es ist sehr gut. Das heißt, bis dahin war es nur gut. Und er sah das und er schuf den Menschen und das erste Prinzip, das Gott Adam beibrachte. Wir sehen, zuerst wird die Welt geschaffen durch das Prinzip von Saat und Ernte, durch den Samen, durch das Wort, das gesät wird. Und dann schafft er Adam und Eva und das erste Prinzip, was er den beiden beibringt, ist das Prinzip von Saat und Ernte. Das sehen wir auch in 1. Mose und zwar Vers 28. Da heißt es, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Das erste Prinzip, Mensch schlägt die Augen auf. Und Gott sagt, seid fruchtbar. Bringt Frucht. Du kannst nur Frucht haben, wenn du vorher gesät hast. Seid fruchtbar und mehrt euch. Es war das allererste Prinzip. Mehrt euch, füllt die Erde. Ich habe euch diese Erde gegeben. Macht sie euch untertan. Füllt sie, bevölkert sie. Und es ist eine Tatsache, auch wenn wir es vielleicht nicht so sehen, dass es unmöglich ist, diese Erde zu bevölkern, ohne Samen zu säen. Das heißt zuerst, das allererste, was Gott dem Mann erklärt, ist, wie er Samen sät, um die Erde zu bevölkern. Und Adam sagt, das wird ja mal besser. Aber auch wenn wir es nicht so sehen, ist es tatsächlich so, dass auch dieses Prinzip dazu führt, dass wir diese Erde bevölkern können. Dass Kinder auf die Welt kommen. Wir haben heute Muttertag. Der einzige Grund, warum wir Mütter haben, ist, weil Same gesät wurde, weil Samen empfangen wurde und weil eine Ernte da war. Auch wenn wir es nicht so bezeichnen. Aber es ist so. Es ist das gleiche Prinzip, exakt das gleiche. Wir sagen, dass jemand fruchtbar oder unfruchtbar ist. Was meinen wir damit? Wir meinen, es gibt Leute, manchmal ist der Same das Problem, manchmal ist es der Boden sozusagen, in dem man sät, das Problem, wie auch immer. Aber wir wissen, dass beides richtig sein muss, damit am Ende Frucht vorkommt. Sonst sagt man, man ist unfruchtbar. Also sehen wir hier das allererste Prinzip. Gott schafft die Erde durch das Prinzip. Das erste Prinzip, was er Adam und Eva beibringt, ist das Prinzip von Saat und Ernte. Und er erklärt ihnen dann sogar hier, ich habe euch alle die samentragenden Dinge gegeben als Nahrung. Das ist wichtig. Warum? Weil nur diese Dinge sich wieder erneuern. Weil nur diese Dinge kannst du wiedersehen und mehr davon bekommen. Er hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass ihr diese Dinge esst, dass das Samentragende ist das, was ich euch als Essen, als Nahrung gegeben habe. Warum? Ja, sonst wären sie doch irgendwann fertig gewesen. Ich weiß ja nicht, wie groß der Garten war. Eine Woche bis 2 Monate vielleicht. Irgendwann wäre alles weg gewesen. Und der einzige Grund, warum das nicht so war, war Saat und Ernte. Einziger Grund. Das heißt, das allererste Prinzip, zweifach, sowohl was Menschen angeht, als auch was die Natur angeht, was Gott Adam dem Menschen beibringt, ist Saat und Ernte. Und dann kommt leider die Zeit, wo die Menschen so böse werden, wo das Herz des Menschen so dunkel wird, dass Gott gesagt hat, er hatte im Grunde nur noch einen Menschen auf der Erde, Noah, mit dem er was anfangen konnte. Und er hat gesagt, ich muss hier was machen. Und er hat eine weltweite Flut geschickt. Ihr kennt die Geschichte, Noahs, die Arche von Noah. Noah und seine Familie wurden gerettet. Und dann sehen wir in 1. Mose Kapitel 8, wie sie aus dieser Arche rauskommen nach der Flut. Sie sind praktisch sozusagen wieder die ersten Menschen auf der Erde. Gott hat einfach nochmal neu angefangen im Grunde. Es hat ihn dann auch gereut, dass er das so gemacht hat. Er will das nicht wieder machen. Es war richtig, aber wir sehen, dass er es nicht wollte. Wir sehen, dass es nicht sein Wille war. Zumindest nicht sein wohlgefälliger, vollkommener Wille. Aber in 1. Mose 8 und Vers 21, da sehen wir, nachdem Noah den Altar gebaut hat und dem Herrn geopfert hat, heißt es, der Herr roch den lieblichen Geruch, der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Das heißt, das erste Prinzip, was er auch diesen in Anführungsstrichen neuen oder ersten Menschen, einzigen auf der Erde, was er ihnen mitgibt, ist wieder das Prinzip von Saat und Ernte. Alles andere, was er hier aufzählt, sind Dinge, die passieren so oder so. Egal, was du machst. Du hast Frost und Hitze wirst du immer haben, Sommer und Winter wirst du immer haben, Tag und Nacht wirst du immer haben, ob du nur mitmachst oder peng. Völlig wurscht. Das passiert sowieso. Aber das einzige Prinzip, das nur für uns wirkt, es wird für oder gegen uns wirken, aber das nur für uns wirkt, das zu unserem Nutzen wirkt, ist Saat und Ernte. Das einzige Prinzip, wo wir mitmachen müssen, was wir kennen müssen, was wir anwenden müssen, ist Saat und Ernte. Alles andere passiert so und so. Frost und Hitze, ich meine, wir können ein bisschen mitmachen, vielleicht, dass es ein bisschen wärmer wird manchmal, aber Frost und Hitze, Tag und Nacht, hell, dunkel und so weiter, das Sommer, Winter, kannst du machen, was du willst, passiert sowieso. Saat und Ernte, damit es für dich funktioniert, damit du Nutzen davon hast, ist es etwas, was du verstehen musst, wo du wissen musst, wie es funktioniert und was du anwenden musst. Und das ist aber das erste Prinzip auch hier, was Gott diesen einzigen Menschen auf der Erde mitgibt. Also das heißt, wir sehen, das ist das Hauptprinzip des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist Saat und Ernte. Wir sehen, dass Gott die Erde so geschaffen hat, dass es das Erste ist, in zweifacher Ausführung, was Gott dem ersten Menschen mitgibt. Als Gott wieder anfängt mit der Erde, also es ist seine Version gewesen von einmal ausschalten und wieder anschalten, als er einfach wieder neu angefangen hat, haben wir auch gesehen hier, dass es das erste Prinzip ist, was er Noah mitgibt. Das heißt, wir sehen allein schon hier, und wir machen jetzt hier langsam Schluss, weil wir haben nicht so viel Zeit, und wir sehen um uns rum, dass die Leute, glaube ich, alle auf den Raum warten. Wir lassen uns Zeit, wir sind ganz entspannt, aber wir hören hier einfach auf und machen einfach beim nächsten Mal weiter. Aber das erste Prinzip dann, was auch Gott Noah mitgibt, ist das Prinzip von Saat und Ernte. Und er erweitert die Nahrungskette ein bisschen. Er sagt zu Noah, ab jetzt dürft ihr auch Fleisch essen. Und Noah sagt, oh, preis den Herrn, da habe ich ja so lange schon drauf gewartet. Wir haben immer geopfert und das hat so gut gerochen. Aber auch da, egal ob es samentragendes Gewächs ist oder Tiere, auch da, du wirst, irgendwann bist du fertig. Ich meine, Noah hatte von jedem nur entweder jeweils ein Paar oder sieben, wenn es die reinen Tiere waren, aber so viel hatte er nicht. Das waren 8 Leute. Feierst du 8 Geburtstage, hast du 8 Feste gefeiert und dann sind alle Tiere weg. Okay, es waren ein paar mehr Tiere. Aber es geht ziemlich schnell. Wenn du nur zwei hast, wenn das erste Pärchen weggegessen hast, kommt da nichts mehr. Tatsächlich, wenn du nur einen weggegessen hast, würde auch nichts mehr kommen. Weil Saat und Ernte nicht mehr funktionieren kann. Das heißt, wir sehen dieses Prinzip ganz grundlegend im Reich Gottes, das heißt in der geistlichen, in der übernatürlichen Welt und genauso in unserer natürlichen Welt, in unseren Beziehungen, in der Gemeinde, in unseren privaten Finanzen, geistlich und weltlich, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Wir sehen, dass dieses Prinzip wirkt und wir können uns entscheiden, ob es für uns wirkt oder gegen uns. Denn es ist etwas, wo wir mitmachen müssen, wo wir daran teilhaben müssen, wo es ein bisschen darauf ankommt, was wir tun. Nicht, um es uns zu verdienen, sondern einfach, weil wir lernen und anwenden, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und es heißt, wenn wir segensreich säen, werden wir auch segensreich ernten. Das heißt, Gott möchte, dass uns dieses Prinzip zum Segen gereicht. Es soll etwas sein, was uns segnet. Nichts, was uns unter Druck setzt oder was irgendwie komisch ist, soll uns zum Segen werden. Amen. Amen. Also machen wir da einfach weiter nächstes Mal. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr einfach weiter drüber nachdenkt. Nach dem ersten Gottesdienst kam schon jemand auf mich zu und hat gesagt, ich habe letzte Woche drüber nachgedacht und folgende Gedanken hatte ich. Und das waren geniale Gedanken. Werden wir auch noch zu kommen. Aber das ist so wichtig. Seid einfach mit, bewegt es mit vor dem Herrn. Herr, was möchtest du mir sagen heute, wenn du verheiratet bist? Dass du morgens aufwachst. Herr, wenn meine Worte Same sind, was kann ich heute mit meinen Worten säen, was meine Frau segnet, was mein Ehemann segnet? Und wahrscheinlich, weißt, wenn du eine Frau bist und es geht um deinen Ehemann, vielleicht sagt Gott, du säe doch einfach heute mal keine Worte. Und das auch noch am Muttertag. Vergesst es, das habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, wie ich das wieder rette. Wir machen einfach noch ein bisschen Lobpreis, bevor wir den Gottesdienst beenden. Amen. Wenn Jesus unser Mittelpunkt ist, werden wir die glücklichsten, fröhlichsten, friedlichsten Menschen der Erde sein. Egal, was passiert. Das heißt nicht, dass alles, was passiert, immer super ist. Es heißt nur, dass egal was passiert, wir friedlich in Freude leben können. Jesus hat uns das vorgemacht, als das Schiff von Wellen hin und her geworfen wurde. Alle seine Jünger haben gesagt, wir sterben, kümmert es dich nicht. Jesus schlief. Die Bibel sagt nicht nur, er schlief, Jesus schlief auf einem Kissen. Der hat sogar gemütlich geschlafen. Wie geht sowas? Das ist der Friede Gottes. Und Jesus ist gekommen, um uns diesen Frieden zu geben. Nicht nur in uns selbst, sondern auch mit Gott. Denn in der Bibel heißt es, dass es etwas gibt, was die Menschheit von Gott trennt. Und das ist unsere Sünde. Und da ist egal, ob wir jemanden umgebracht haben oder nicht. Lügen reicht. Stehlen reicht. Überall dort, wo wir nicht den Standard erreichen, den Gott hat, der heilig, heilig, heilig und gerecht ist. Aber weil er den Himmel nicht ohne uns haben wollte und weil er uns ja geschaffen hat und weil er uns liebt, hat er einen Weg geschaffen, wie wir wieder zurückkommen können zu ihm. Und dieser Weg heißt Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn du heute hier bist und du hast Jesus noch nie zum Herrn deines Lebens gemacht, deine Sünde ist nicht vergeben. Wenn du jetzt sterben würdest, du würdest nicht wissen, sind meine Sünden vergeben oder nicht. Dann möchten wir dich einladen, diesen einzigen Weg anzunehmen in deinem Leben, nämlich Jesus. Und vielleicht glaubst du, dass alle Wege zu Gott führen und ich sage immer, das tun sie. Irgendwann steht jeder Mensch vor Gott. Die Frage ist, sind deine Sünden vergeben, wenn du vor ihm stehst? Und du kannst gerne nachgucken. Da gibt es die einen, die sagen, wo du rumrutschen musst, um vielleicht Sündenvergebung zu kriegen und die anderen, die sagen, weil du alles töten musst, um vielleicht zu wissen, dass du ins Paradies kommst. Und es gibt einen, der gesagt hat, ich bin für dich unten rumgerutscht. Ich habe für dich deine Sünde genommen, damit du nur durch meine Gnade frei sein kannst, dass deine Sünde völlig vergeben sein kann, dass du gerecht sein kannst vor Gott. Und auch hier können wir es uns nicht verdienen. Wir dürfen es uns gar nicht verdienen, weil sonst wäre es ja nicht mehr Gnade. Aber trotzdem müssen wir sie annehmen in unserem Leben. Das heißt, wenn du heute hier bist, du hast das noch nie gemacht, aber du willst es tun, dann möchte ich dich einladen. Wir werden den Gottesdienst schließen. Wir werden ein Team hier vorne haben, das gerne mit dir betet. Komm nach vorne, sag Bescheid, sag, hey, als das gesagt wurde, habe ich in meinem Herzen gemerkt, da ist was. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, weil ich weiß, manchmal ist man da, man merkt, da ist was und weiß gar nicht so wirklich was. Ich weiß, was es ist. Es ist Gott, der dich berührt. Es ist der Heilige Geist, der dich zieht und der dir sagt, hey, ich liebe dich. Ich habe das für dich gemacht. Ich will das für dich. Du musst nur noch darauf reagieren. Das heißt, herzliche Einladung, nach vorne zu kommen, wenn du Christ bist, du bist von neuem geboren, du hast neues Leben in Jesus, aber du hast noch nie die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen, mit der Gabe des Sprachengebets. Was ist das? Gute Frage. Komm einfach nach vorne. Wir haben ein Team hier, das gerne mit dir betet. Und wie immer, wenn du irgendwelche Gebetsanliegen hast, wir haben auch unsere Gebetsecke hier, das, wenn es ein bisschen länger dauert, ein bisschen Privatsphäre braucht, dann könnt ihr gerne dann mit einem Teammitglied dahin gehen, aber wir haben extra Menschen hier für euch, die gerne mit euch beten und die euch da gerne dienen. Amen? Amen. Gott ist gut. Lass uns noch einmal beten. Wir haben Landtagswahl heute in NRW. Vater, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns liebst. Und wir danken dir, Vater, dein Wort sagt, dass du Autoritäten eingesetzt hast, dass Autorität von dir kommt. Und du sagst, dass wir beten sollen für alle Menschen in Autorität. Und Vater, wir beten jetzt für diese Wahlen, wir sagen, dein Wille geschehe, wir sagen, dein Reich komme. Wir benutzen unsere Autorität in Jesu Namen als Gemeinde in Nordrhein-Westfalen und wir sagen, der Wille Gottes wird geschehen, der Wille Gottes soll geschehen. Das, was dazu beiträgt, dass das Evangelium weiter verbreitet wird, das, was dazu beiträgt, dass die Gemeinde wirken kann, beten kann, sich frei versammeln kann, dass das Evangelium in die Welt hinausgetragen werden kann von diesem Ort aus. Wir beten, Vater, dass das geschieht, so wie du es in deinem Wort sagst. Wir danken dir, Herr, für deinen Segen und wir bitten dich, dass du Arbeiter aussendest in deine Ernte, vor allem auch in die Parlamente, Menschen, die anderen Menschen von dir erzählen, von Jesus, die Salz sind, Licht sind, die Hoffnung in auch diese Ecken unserer Gesellschaft tragen. Und dafür danken wir dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch diese Woche. Und wenn sie mit euch ist, während ihr uns beim Abbau helft, dann sind wir auch nicht undankbar. Gott segne euch. Habt eine schöne Woche.